Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Silke Hane, guten Abend. 2G statt 3G am Arbeitsplatz, das fordert der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Diskussionen am Werkstor müssten vermieden werden, so ein Argument. Mehr dazu gleich. Und wie die Deutsche Bahn die 3G-Regel kontrollieren will, die ab morgen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr gilt. Das EU-Parlament hat die umstrittene Agrarreform gebilligt. Umweltschützern ist sie zu lasch, ein weiteres Thema. Und nach 20 Jahren endet möglicherweise bald der Anlegerstreit um den dritten Börsengang der Telekom. Der Bundespräsident hat das neue Infektionsschutzgesetz unterschrieben und damit kommen ab morgen neue Regeln am Arbeitsplatz. Die Homeoffice-Pflicht kommt zurück und wo Beschäftigte nicht zu Hause arbeiten können, gilt ab morgen 3G. Nur Geimpfte, Genesene und Getestete bekommen Zugang zu ihren Betrieben. Das Ganze nur mit ein paar Tagen Vorlauf. Daher meine Frage heute Nachmittag an Markus Jäger, den Bundesgeschäftsführer des Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Lässt sich das so kurzfristig umsetzen?
Die 3G-Regel ist überhaupt nicht gut umsetzbar für die mittelständischen Unternehmen aus vielen Gründen. Zunächst mal die Problematik der Kontrollen, der Dokumentierung und vor allem dann am Ende auch noch der Archivierung sind ein riesiger Organisationsaufwand und das kann man nicht von einem Tag auf den anderen schaffen.
Wie viel Vorlaufzeit hätten Sie gebraucht?
Das hätte mit 2, gar 3 Monaten im Vorlauf passieren müssen.
Das ist Zeit, die wir jetzt gerade nicht haben in der Pandemie.
Die haben wir nicht, deswegen ist für den Mittelstand auch die 3G-Regelung die falsche Regelung. Es hätte eine 2G-Regelung sein müssen, weil nur die Sicherheit in den Betrieben gibt, die man braucht. Und ich möchte noch etwas hinzusagen. Die Testregelung ist eine sehr komplizierte. Stellen Sie sich mal in Berufen, die in Frühschichten und Spätschichten arbeiten, die Umsetzung vor. Wer soll um 4.30 Uhr kontrollieren und dokumentieren, wenn es um Gebäudereiniger oder Baugewerbe geht? Das geht nicht umzusetzen und ist deshalb sinnlos und eine Verlagerung der Verantwortung der Politik auf die Unternehmer, die das Problem, was geschaffen wurde, jetzt durch diese Regelung irgendwie stemmen sollen und das auch noch in kürzester Zeit.
Sind das denn jetzt Kinderkrankheiten oder sagen Sie, das ist wirklich ein dauerhaftes Problem, was im Zweifel auch dazu führt, dass es Kontrollen nicht geben wird?
Grundsätzlich ist Kontrollieren und Testen ja kein Fehler. Nur, wenn Sie das in dieser Rigorosität machen möchten, um Sicherheitslücken zu schließen, müssen diese Tests ja sauber dokumentiert werden, sauber durchgeführt werden. Das kann auch nicht jeder und das kann auch nicht im Selbsttest gemacht werden, weil dann gelten sie ja nicht. Und es darf keine Diskussion morgens an den Firmentoren geben. Das ist eines. Deshalb haben wir auch empfohlen, eine 2G-Regelung.
Weil das nur heißt, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, das Problem ist eigentlich das dritte G, das getestet und nicht die Kontrolle im Allgemeinen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.
Korrekt. Und bei 2G können Sie ganz klar entscheiden, er kann arbeiten oder er kann nicht arbeiten. Während das Testen, nicht nur, dass die Tests oft versagen und dass es Diskussionen gibt, nein, ich bin nicht positiv, ich bin negativ, kann ich Ihnen versichern, mir geht es gut, bis hin zu natürlich auch den arbeitsrechtlichen Problemen, die kommen.
Was ist Ihr Eindruck? Wieso stoßen Sie in der Politik mit Ihren Forderungen etwa nach 2G im Arbeitsleben auf taube Ohren?
Ja, ich glaube, dass es viel zu lange braucht, bis sich Einzelne in der Politik in die richtige Richtung bewegen. Ich meine, wir wollen Kranke, Tote und gar Lockdowns verhindern und da bleibt aus jetziger Sicht als Ultima Ratio eigentlich nur die Impfung und die Impfpflicht.
Zugleich wissen wir aber, dass Impfungen oder eine Impfpflicht, die jetzt eingeführt wird, die aktuelle Welle nicht brechen kann. Das heißt, es braucht Maßnahmen in den Betrieben, so wie überall sonst auch, jetzt, um die Welle zu brechen.
Genau, und weil das Impfen schnell gemacht werden muss, hat auch unser Verband mit anderen auch da aufgerufen, dass Betriebsärzte zum Beispiel eingesetzt werden können, um diese Impfungen auch vorzunehmen. Denn derzeit wissen wir, es gibt in deutschen Städten zum Teil Wartelisten, wenn Sie so wollen, und Warteschlangen. Wenn man die Betriebsärzte mit einbinden würde und das jetzt verbindlich macht und da auch für die entsprechenden Impfnachschübe sorgt, für die Vakzine, dann kann das in den Betrieben gemacht werden. Und dann hätten wir die Beschleunigung. Da wollen wir jetzt hoffen, das war unsere Forderung. Und wenn das jetzt mit aufgenommen wird, dann kriegen wir hoffentlich eines hin, dass wir diese Pandemie in den Griff bekommen, in die Kontrolle bekommen und dass wir freiheitliche Lockdowns für Unternehmen wie für Menschen in der Zukunft verhindern können. Nur das wollen wir, nichts anderes.
Es gibt ein sensibles Thema, das ich noch gerne kurz ansprechen wollen würde mit Ihnen. Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher mit Unternehmern gemacht, die selber Impfungen gegenüber skeptisch sind?
Es gibt Unternehmer und wir kennen den einen oder anderen, der skeptisch ist. Es gibt auch welche, die sagen, ich kann aus gesundheitlichen Gründen mich selbst nicht impfen lassen. Es gibt kaum einen Unternehmer, der bereit ist, das Leben seiner Mitarbeiter und seines Betriebes zu riskieren, weil er sagt, wir im Betrieb verweigern grundsätzlich Impfungen. Also das ist mir nicht bekannt. Man soll nie sagen nie, aber dass ein Unternehmer sagt, ich nehme in Kauf, dass bei mir im Unternehmen der Virus bei den Mitarbeitern ausbricht und damit der gesamte Betrieb in einen Lockdown geht, das ist mir ziemlich unwahrscheinlich in der Vorstellung.
Sagt Markus Jäger vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft zur 3G-Regel am Arbeitsplatz, die ab morgen bundesweit gilt. Aber nicht nur am Arbeitsplatz, sondern sozusagen auch auf dem Weg dahin, in Bussen, der Tram und auch in der Bahn im Nah- und Fernverkehr. Auch hier zeichnet sich ab, dass das größte Problem die Kontrollen werden, was die Verkehrsunternehmen planen. Darüber hat sich Sebastian Engelbrecht schlau gemacht.
Ob sie wollen oder nicht, die Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs müssen das Infektionsschutzgesetz des Bundes zur Bekämpfung der Pandemie jetzt umsetzen. Lars Wagner, Sprecher des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, formuliert, was jetzt gilt.
Jeder, der geimpft, genesen oder frisch getestet, also nicht älter als 24 Stunden getestet ist, darf Bus und Bahn nutzen, muss das dann bei einer Kontrolle entsprechend nachweisen können.
Kontrollieren dürfen das alle, die auch sonst für Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Personenverkehr sorgen. Zugbegleiter, Kontrolleure, Sicherheitspersonal und das zusätzliche Kontrollpersonal, das es seit Beginn der Pandemie gibt. Von der 3G-Pflicht ausgenommen sind nach Informationen der Deutschen Bahn Kinder, die jünger als 7 Jahre sind, sowie Schülerinnen und Schüler. Die zusätzliche Aufgabe für das Kontrollpersonal hatten vor allem die Gewerkschaften in den vergangenen Wochen immer wieder abgelehnt. Klaus Weselski, der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL, mahnte:
Die Eisenbahn ist ein offenes Verkehrssystem. Wenn jemand in diesen Zug einsteigt und der Zugbegleiter während der Fahrt auf jemanden trifft, der dann die Regeln, die aufgestellt werden, nicht erfüllt, was bitteschön macht dieser Zugbegleiter mit diesem Fahrgast? Soll er ihn festsetzen? Soll er ihn am nächsten Station raussetzen? Oder ist das neuerdings die Aufgabe?
Seine Aufgabe ist dann, den Fahrgast ohne einen der 3G-Nachweise freundlich darum zu bitten, am nächsten Bahnhof auszusteigen und sich dort testen zu lassen, so teilt die Deutsche Bahn mit. Wer keinen Nachweis vorzeige, der begehe eine Ordnungswidrigkeit, schreibt die Bahn, und müsse ein Bußgeld bezahlen. Wie hoch das ist, wissen momentan selbst Brancheninsider noch nicht. Bei Problemen werde man die Bundespolizei um Unterstützung bitten, teilt die Deutsche Bahn mit. Die Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei sträuben sich allerdings auch gegen die neue Pflicht. Andreas Roskopf von der Gewerkschaft der Polizei hatte schon vor einer Woche darauf hingewiesen, die Bundespolizei sei keine Gesundheitspolizei. Dagegen fügen sich die Verkehrsunternehmen in ihr Schicksal. Lars Wagner vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hält zumindest stichprobenartige Kontrollen durch das Personal der Verkehrsunternehmen für möglich.
Als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge in Deutschland, die ja Busse und Bahnen nun mal sind, haben wir natürlich auch die Aufgabe, alles möglich zu machen und bestmöglich dazu beizutragen, dass diese Pandemie jetzt, dass man die möglichst schnell in den Griff bekommt. Und deswegen werden wir bestmöglich versuchen, diese Kontrollen jetzt dann auch umzusetzen.
Wagner weist allerdings auch darauf hin, dass die Ansteckungsgefahr in öffentlichen Verkehrsmitteln gering sei. Das hätten Studien bewiesen. Die 3G-Regel gilt übrigens nur in Bussen und Zügen, nicht auf Bahnhöfen und Bahnsteigen. Und auch in Taxen gilt nur die Maskenpflicht.
Sebastian Engelbrecht über die Pläne zur Umsetzung der 3G-Pflicht, die ab morgen in Bussen und Bahnen gilt, genau wie 3G am Arbeitsplatz und die Homeoffice-Pflicht womöglich. Wer definitiv nicht im Homeoffice arbeiten kann, das sind die Kuriere diverser Essenslieferdienste. Ein stressiger Job, noch dazu einer mit wenig Arbeitnehmerschutz. Gewerkschaftliche Strukturen sind bisher schwach ausgeprägt. Die Kuriere beim Lieferdienst Gorillas wollen das ändern. Sie wählen in dieser Woche einen Betriebsrat. Die Firma wollte das juristisch verhindern, ist nun aber schon in der zweiten Instanz gescheitert. Heute vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Mein Kollege Manfred Götzke beobachtet den Streit bei Gorillas. Herr Götzke, wieso hat das Landesarbeitsgericht so entschieden?
Das Gericht hat so entschieden. Es hat heute ziemlich klar gemacht, dass die Hürden für den Abbruch einer Betriebsratswahl sehr hoch sind. Und zwar, weil es Arbeitgebern nicht zu leicht gemacht werden soll, die Bildung von Betriebsräten zu verhindern. Und das wollte Gorillas ganz offensichtlich. Das Unternehmen wollte die Betriebsratswahl den Prozess für nichtig erklären lassen, hat da mehrere Punkte angeführt. Unter anderem, dass Aushänge für die Wahl nicht korrekt gewesen seien, dass einzelne Personen von der Wahl angeblich ausgeschlossen worden wären. Vor allem aber hat Gorillas angeführt, dass die Mitarbeiter einen Betriebsrat für das gesamte Unternehmen Gorillas gründen wollten. Inzwischen hat sich das Unternehmen aber in 20 Einzelgesellschaften aufgesplittet. Und es war unklar, auf welchen dieser Einzelbetriebe diese Wahl des Betriebsrats sich beziehen soll. Und da hat das Gericht gesagt, diese Aufsplittung ist mitten im Wahlprozess gelaufen. Und ja, der Anwalt von Gorillas, von den Gorillas-Mitarbeitern, der hat gesagt, diese Aufsplittung sei nichts anderes als ein Manöver, um die Bildung eines Betriebsrates zu verhindern. Und das Gericht hat das offensichtlich auch so gesehen. Dazu muss man auch sagen, dass das Unternehmen mehrere Mitglieder des Wahlvorstandes des Betriebsrates an den Rand von Berlin versetzt hat. Also man versucht da offenbar allen Leuten, die sich da für bessere Arbeitsbedingungen engagieren, das Leben schwer zu machen.
Es ist ja auch nur einer von mehreren Konflikten zwischen dem Unternehmen und den Beschäftigten über diese Arbeitsbedingungen. Ist der Job an der Grenze zur Ausbeutung?
Zumindest deutet da einiges drauf hin. Also Fahrer berichten immer wieder darüber, dass ihre Lohnabrechnungen nicht korrekt seien, dass sie teilweise nur die Hälfte der Stunden bezahlt bekommen und dann wochenlang hinter ihrem Geld hinterher telefonieren müssen. Dann gab es bis vor einiger Zeit auch massive Probleme mit den Fahrrädern. Die sind schlecht gewartet worden, Bremsen haben teilweise nicht funktioniert, da kam es dann auch immer wieder zu Unfällen. Ja, und außerdem leiden sehr viele Fahrer an Rückenproblemen, weil sie einfach jeden Tag mit bis zu 10 Kilo an Einkäufen durch Berlin und durch andere Großstädte fahren. Und die Fahrer sagen auch, das Unternehmen expandiert momentan massiv und die Anzahl der Fahrradkuriere, die geht nicht mit, die steigt nicht mit mit der Expansion, was dazu führt, dass der Druck in immer kürzerer Zeit immer mehr Waren auszuliefern, dass der enorm wächst. Ich habe Gorillas auch vor ein paar Tagen mit all diesen Vorwürfen konfrontiert und das Unternehmen bestreitet das alles, sagt, das Wohl der Fahrer sei in ihrem Interesse und hat übrigens auch geschrieben in der Mail an mich, man sei durchaus an der Bildung eines Betriebsrates interessiert, man unterstütze das Ganze. Das hat aber in den letzten zwei Wochen eben genau überhaupt nicht so ausgesehen.
Sprechen wir noch darüber, dass klassische Gewerkschaften ja kaum da einen Fuß in die Tür bekommen. Wieso ist die gewerkschaftliche Vertretung bei Startups wie Gorillas so schwach?
Das hängt vor allem damit zusammen, dass fast alle Kuriere, die für diese Lieferdienste arbeiten, dass die aus dem Ausland kommen. Das sind zum Teil Leute, die erst ein paar Monate, vielleicht ein Jahr hier sind, kaum Deutsch sprechen und deshalb bei solchen Lieferdiensten landen, bei Gorillas, bei Getir oder auch bei anderen, weil sie eben nichts anderes finden. Die Leute kennen dann das deutsche Arbeitsrecht nicht und viele planen auch gar nicht, sich ewig dort zu engagieren, da ewig zu bleiben und engagieren sich auch deswegen gewerkschaftlich nicht. Aber scheint sich so langsam zumindest bei Gorillas zu ändern. Da ist die Solidarität unter den Fahrern sehr groß. Man hat sich da auch intern in so einer Gruppe zusammengeschlossen, einem Arbeiterkollektiv. Und jetzt ist es auch bei Gorillas zumindest so, dass sich mehr und mehr Fahrerinnen und Fahrer auch gewerkschaftlich engagieren, bei Verdi dann eben.
Information und Einordnung von Manfred Götzke. Danke nach Berlin. Die EU gibt jedes Jahr Milliarden für Agrarsubventionen aus. Bei der Vergabe der Mittel steht vor allem die bewirtschaftete Fläche im Mittelpunkt. Im Sinne des Klimaschutzes soll dieses Verfahren jetzt grüner werden. Die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik hat heute die letzte Hürde dafür genommen. Das EU-Parlament hat zugestimmt. Jakob Mayer mit den Einzelheiten.
3,5 Jahre lang Streit. Jetzt hat die EU-Agrarreform ihre letzte Hürde genommen. Das Europäische Parlament hat den Kompromiss mit den 27 Mitgliedstaaten und der EU-Kommission mit großer Mehrheit angenommen. 452 Abgeordnete stimmten dafür, 178 dagegen, bei 53 Enthaltungen. Das ist der beste Kompromiss, den wir erreichen konnten, sagt EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski.
Es ist ein gutes und ausgewogenes Ergebnis, das der gemeinsamen Agrarpolitik erlaubt, den Übergang zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft sicherzustellen.
Der Großteil der Direktzahlungen an die Landwirte richtet sich auch weiter nach der Größe ihrer Betriebe. Aber ein Viertel dieser Förderung wird künftig für Umweltprogramme reserviert. Darauf verweist der Christdemokrat Peter Jahr.
Das ist einmalig, das hat man noch nie. Natürlich kann es mehr sein, es kann immer mehr sein. Aber wir sollten erst mal mit diesen 25% umgehen, verbunden natürlich auch mit den Freiheitsgraden zu den Mitgliedstaaten.
Die müssen zum Beispiel festlegen, wie die geplanten Ökoregeln aussehen, also was Bauern leisten müssen, um davon zu profitieren. Mindestens 10% der Direktzahlungen sollen kleineren Betrieben zugutekommen. Eine Kappung der Zahlungen an Großbauern ist aber nicht geplant. Neben den Direktzahlungen gibt die EU Geld für die ländliche Entwicklung. Davon müssen künftig mindestens 35% in Umwelt- oder Klimaschutzmaßnahmen fließen. EVP-Fraktionschef Manfred Weber betont:
Da haben die Landwirte und die Landwirtschaft eine große Verantwortung. Aber sie brauchen nicht belehrt werden. Unsere Landwirte wissen, was zu tun ist. Die gute fachliche Praxis ist dort bekannt. Sie wollen überzeugt werden und nicht zu Schuldigen erklärt werden.
Erstmals soll kontrolliert werden, dass auf den Höfen das EU-Arbeitsrecht eingehalten wird. Ausländische Saisonarbeiter profitieren davon zunächst aber nicht. Die SPD-Europaabgeordnete Maria Neuchel begrüßt diese neue soziale Dimension in der EU-Agrarpolitik. Sonst findet sie nichts Gutes an diesem Paket.
Der schlimmste Punkt in dieser ganzen Paketlösung ist, dass weiterhin 75% der Gelder rein nach Fläche vergeben werden. Das sind Steuergelder. Das sind die Gelder, die wir in unseren Mitgliedsländern, die Menschen erarbeiten durch ihre tägliche Arbeit. Und diese Gelder vergeben wir nicht nach Leistung oder Punkt genau, sondern diese Gelder werden mit der Gießkanne vergeben.
Auch die Grünen haben gegen das Reformpaket gestimmt. Ihr Agrarexperte Martin Häusling spricht von einem schwarzen Tag für die Bauern in Europa. Dass die EU klimaneutral werden will, dass sie den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger drastisch einschränken und Artenvielfalt und Landschaften bewahren möchte, diese Ziele seien nicht in der Agrarreform verankert, kritisiert Häusling.
All das findet sich mit keinem Wort in dieser gemeinsamen Agrarpolitik. Irgendwann vielleicht mal, aber im Moment halt nicht. Und deshalb, wenn es keine neue Agrarpolitik gibt, wird auch der Green Deal scheitern.
Die gemeinsame Agrarpolitik ist mit 387 Milliarden Euro der zweitgrößte Posten im EU-Haushalt. Deutschland stehen davon rund 42 Milliarden Euro zu. Die Reform gilt wegen der langwierigen Verhandlungen erst nach einer Übergangsphase ab dem übernächsten Jahr. Bis Ende dieses Jahres soll jedes Mitgliedsland der EU-Kommission einen Strategieplan vorlegen, wie es die entsprechenden Ziele erreichen will.
Jakob Mayer berichtete aus Brüssel. Seit rund 20 Jahren streiten sich die Deutsche Telekom und viele Privatanlegerinnen und Anleger vor Gericht. Es geht um Entschädigungen für Kursverluste beim sogenannten dritten Börsengang der Telekom. Jetzt könnte das Ganze mit einem Vergleich abgeräumt werden. Ursula Mayer dazu aus Frankfurt.
Es bahnt sich eine Lösung an in einem der größten Anlegerprozesse in Deutschland, dem Rechtsstreit rund um den dritten Börsengang der Telekom. Das Oberlandesgericht in Frankfurt hat einen Vergleich gebilligt, den das Bonner Unternehmen ausgearbeitet hat, zusammen mit den Anwälten von tausenden geschädigten Kleinaktionären. Die Pressesprecherin des Gerichts, Gundula Fehns-Böhr, erklärt die Entscheidung des Senats.
Er begrüßt, dass die Parteien mit diesem Vorschlag selbst Verantwortung übernommen haben und gemeinsam versuchen, eine inhaltlich richtige und gerechte Lösung zu finden.
Das Gericht empfiehlt daher allen Beteiligten dringend, diesen Vergleich anzunehmen. Darüber entscheidet aber jeder einzelne der über 16.000 Kläger. Die Telekom will ihnen bis Mitte nächsten Jahres ein Angebot machen. Die Anleger waren beim dritten Börsengang des Konzerns im Jahr 2000 dabei, kauften damals Telekom-Aktien für 63,50 Euro das Stück. Seitdem ging es aber rapide bergab auf mittlerweile 17 Euro. Für ihre finanziellen Verluste machen die Anleger die Telekom mit verantwortlich. Die Differenz zwischen dem alten und dem aktuellen Kurswert will ihnen der Bonner Konzern aber nun erstatten. Bereits gezahlte Dividenden können die Anleger genau wie die Aktien behalten. Sogar für die Anwalts- und Gerichtskosten kommt die Telekom auf. Das Ganze dürfte sich auf einen dreistelligen Millionenbetrag summieren. Aber so sagt die Telekom-Chefjuristin Claudia Juncker:
Das Verfahren läuft seit 20 Jahren. Und es würde auch noch ungefähr 10 Jahre weiterlaufen. Es ist jetzt an der Zeit gewesen, dass wir dieses sehr faire Angebot machen.
Zumal die Gerichte bereits entschieden haben, dass die Telekom bei diesem Börsengang in der Tat Fehler gemacht habe, und zwar beim Börsenprospekt. Dort habe man im Zusammenhang mit einer US-amerikanischen Beteiligung die Risiken für Kleinanleger nicht ausreichend dargestellt, urteilte bereits 2014 der Bundesgerichtshof. Und dieses Angebot der Telekom dürften viele Kleinanleger akzeptieren, beteuern deren Vertreter, etwa Rechtsanwalt Peter Gundermann.
Das heißt, dass jetzt das alles zu einem guten Ende kommt. Ein guter Tag für die Anleger, die geklagt haben gegen die Deutsche Telekom AG. Ein guter Tag für den Anlegerschutz in Deutschland.
Gundermann vertritt den Musterkläger in diesem Kapitalanleger-Musterverfahren, das nach 20 Jahren mit dem Vergleich allmählich einen Abschluss finden könnte. Und so sagt Aktionärschützer Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Ich denke, dass dieses Ergebnis dieses Prozesses jetzt ein Vorbild auch sein muss für die noch anhängigen Musterverfahren, insbesondere gegen Volkswagen und gegen Porsche im Zuge mit der Dieselaffäre. Es zeigt, dass am Ende eigentlich keiner hier mit einem obsiegenden Urteil rausgeht, sondern dass man sich vernünftigerweise auf wirtschaftlicher Basis vergleicht.
Denn es könne doch nicht sein, dass sich solche Verfahren über Jahrzehnte hinziehen, fügt Nieding hinzu, so lange, dass in der Zeit immer mehr Kläger versterben. So müssen in dem Telekom-Prozess mittlerweile Erben Ansprüche erheben, was alles noch komplizierter macht.
Ursula Mayer zum Vergleich von Telekom-Aktionärinnen und Aktionären mit dem Konzern. Wegen der hohen Preise für Öl, die in den USA die Inflation treiben, zapft das Land nun seine Ölreserven an. Das hat das Weiße Haus heute mitgeteilt. Katrin Brandt berichtet.
50 Millionen Barrel Öl will Präsident Biden aus den strategischen Reserven freigeben, mit dem Ziel, die Preise für die US-amerikanischen Kunden zu senken und die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen. Dazu hat sich Biden mit anderen Ländern abgestimmt, unter anderem mit China, Indien und Japan. Schon jetzt sei der Erfolg zu sehen, heißt es in einer Mitteilung des Weißen Hauses. In den vergangenen Wochen sei der Ölpreis um fast 10% gesunken. Weitere steuernde Eingriffe seien nicht ausgeschlossen, heißt es. Joe Biden und seine Regierung stehen wegen der hohen Benzinpreise unter Druck. Im Moment zahlen die Autofahrer im Schnitt rund 3,40 Dollar pro Gallone. Vorigens Jahr waren es nur 2,10 Dollar. Die Benzinpreise sind damit ein wichtiger Faktor bei der Inflation, die in den USA bei derzeit über 6% liegt. Abgeordnete der Demokraten hatten ihren Präsidenten in den vergangenen Wochen immer wieder aufgefordert, alles Mögliche zu tun, um die Preise schnell zu senken. Neben der Freigabe von Ölreserven fordern sie, den Export von Öl aus den USA vorübergehend zu begrenzen. Damit könnte die Versorgung im Inland angekurbelt und der Preis gesenkt werden.
Katrin Brandt, die USA geben einen Teil ihrer Ölreserven frei. Frage an Dorothee Holz an der Börse Frankfurt. Sorgt das wie gewünscht für sinkende Preise?
Das hat zunächst wie gewünscht für sinkende Ölpreise gesorgt. Die Ölpreise gaben aber nur leicht nach, obwohl auch andere Länder ihre Ölreserven anzapfen. Aber der Ölpreis, der klettert inzwischen wieder munter weiter nach oben. Und zwar Brent-Öl auf Nordseeöl auf 81,60 Dollar. Das sind 2,4% mehr. US-Leichtöl kostet 1,8% mehr. Und zwar 78 Dollar das Fass.
Welchen Einfluss hat die Entscheidung auf den DAX?
Zunächst eine positive, weil einfach der Ölpreis leicht nachgab und damit auch hier die Inflationssorgen etwas gedämpft hat. Aber mit dem wieder steigenden Preis war es dann auch wieder vorbei mit der Erleichterung. Der DAX gibt nach, nicht so stark wie am Vormittag, aber immerhin kurz vor Schluss knapp 1%, fällt auf 15.966 Punkte. Die hohen Energiepreise, die ja 100% über denen des Vorjahres liegen, die wecken auch hier die Angst, dass die Inflation weiter nach oben geht. Inzwischen geht ja auch die Bundesbank von einer von 6% Inflation im November oder knapp 6% aus.
Wir haben auch über den geplanten Vergleich für Telekom-Anleger berichtet. Das kostet natürlich Geld. Wie ist die Reaktion am Aktienmarkt?
Das kostet viel Geld, aber die Reaktion ist einigermaßen positiv. Telekom-Aktien sind gegen den Trend leicht im Plus, genauso wie das Unternehmen, denken auch die Anleger. Endlich ist dieses unrühmliche Kapitel kurz vor seinem Ende.
E.ON investiert viele Milliarden in die Energiewende. Aus Anlegersicht ein guter Plan?
22 Milliarden allein in den Netzausbau, dann kommen noch mal 5 Milliarden dazu. Also alles in allem 27 Milliarden Euro sollen in die Energiewende fließen, was ja in puncto Nachhaltigkeit sicherlich gut ist. Und es gibt ja auch keinen Weg zurück. Ampelaktionäre wollen offensichtlich auch einen früheren Kohleausstieg, schon im Jahr 2030. Aber diese hohen Investitionen, was damit einhergeht, natürlich auch, dass ein bisschen die Gewinne gebremst werden. Das kommt hier am Aktienmarkt nicht gut an. E.ON-Aktien verlieren 4,5%.
Und natürlich Ampel-Koalitionäre, nicht Aktionäre.
Pardon. Ist schon ein bisschen Deformation, genau.
Genau. Die türkische Lira hat ein neues Rekordtief, darauf schauen wir noch.
Ja, Rekordtief gegenüber dem Dollar und dem Euro, gegenüber dem Dollar heute sogar um 14% abgerutscht, was wieder an Erdogan liegt. Der Euro bei einem Dollar 12,65 und Gold fällt auch ganz tief auf 1783 Dollar.
Vielen Dank, der Börsenbericht von Dorothee Holz in Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Gleich dann Kultur heute, da ein Blick nach Österreich und was die Kultur zur Lage im Land sagt. Mein Name ist Silke Hane. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören und tschüss.